Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Vor 3 Jahren kam ich nach Fort McMurray. Damals wusste ich nur, dass hier das größte Industrieprojekt der Erde ist, das drittgrößte Ölvorkommen der Welt im Sand liegt und dass alle Ölfirmen vor Ort sind.
Das erzählt die Regisseurin Jasmin Herold gleich zu Beginn ihres Dokumentarfilms Dark Eden. Ein Film, der das herkömmliche Kanada-Bild, blaue Seen, dichte grüne Wälder, Lachse, Bären, Rehe, konterkariert. Denn der vermeintliche Garten Eden hat auch eine dunkle Seite. Dort flügen riesige Maschinen das Erdreich um, Öl schwimmt auf den Seen und Lkw-Karawanen ziehen durch die Lande. Die Schönheit der Natur ist ausgelöscht. Hier in Fort McMurray wird Öl gewonnen, das tief im Sand gelagert ist. All das zeigt Jasmin Herold in Dark Eden, ein Film, mit dem sie gerade durch Deutschland tourt. Gestern Abend hatte sie Premiere in Leipzig. Vorher haben wir mit ihr gesprochen und ich habe sie als erstes gefragt, ob sie sich bewusst dafür entschieden hat, in ihrem Film keine Experten zu Wort kommen zu lassen.
Das war von Anfang an eine sehr bewusste Entscheidung und ich kann Ihnen auch den Grund nennen, warum das die Entscheidung war. Und zwar dachte ich, wenn ich Experten, Aktivisten mit in den Film einbeziehe, dann ist es ein einfaches, eine Wand zwischen dem Film, dem Protagonisten und den Zuschauern aufzubauen. Dann ist es einfach, auf die Menschen, die dort arbeiten, zu zeigen und zu sagen, ah ja, die machen alle diese schlimmen Sachen dort, sie zerstören die Umwelt und die Experten bestätigen das. Und dann kann man sich ganz entspannt im Kinositz zurücklehnen und sich freuen, dass man selbst dort nicht vor Ort ist und man sich selbst auf die Schulter klopfen kann, dass man nicht involviert ist. Hingegen, was ich gemacht habe, ist, ich habe ganz normale Menschen aus ganz unterschiedlichen sozialen Milieus, aus unterschiedlichen Kulturen über Jahre hinweg gefilmt. Und das sind Menschen, die überall in der Welt anzutreffen sind, die unser Nachbar sein können.
Genau, und die auch sehr unterschiedlich daherkommen. Also es gibt zum Beispiel Robin, der ist derjenige, der sehr für diese Gewinnung des Öles kämpft und auch immer wieder behauptet, die Umwelt, die Luft, die ist super hier. Dann gibt es den nachdenklichen Markus aus Deutschland kommend und so weiter und so fort. Die öffnen sich sehr vor ihrer Kamera. Wie haben Sie das Vertrauen gewonnen?
Also der Prozess, der Filmprozess war ein sehr, sehr langer. Ich habe insgesamt dort 2 Jahre komplett gelebt, war vorher auf mehreren, mehrmonatigen Recherchereisen dort. Und ja, ich denke mal, das war wahrscheinlich der Grund, warum mir dann die Menschen nach einer Weile vertraut haben, weil ich vor Ort war und ich wirklich ein sehr starkes Interesse an ihren Lebenssituationen und an ihren Persönlichkeiten gezeigt habe.
Sie selber haben da gelebt, haben einen Lebensgefährten, der aus der Gegend kommt, der hat zu der Zeit, als Sie da gelebt haben, das Theater betreut, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem Film und war genauso abhängig wie die anderen von den Ölfirmen, oder?
Richtig. Die ganze Stadt ist abhängig von den Ölfirmen. Und Michael, mein Mann, hat ein regelrechtes Doppelleben geführt. Um diesen Film überhaupt machen zu können, musste er dort einen Beruf ausüben, weil der Ort so unglaublich teuer ist, dass es überhaupt nicht möglich gewesen wäre. So lange vor Ort hätten wir gar nicht sein können. Und er hat ein Doppelleben geführt. Also wir haben an dem Film gearbeitet und tagsüber ist er dann in das Büro gegangen und musste dann den Ölfirmen danken, dass sie wieder mal ein Theaterstück oder ein Event gesponsert hatten. Und das war ja eine durchaus herausfordernde Situation, hauptsächlich für ihn natürlich.
Wie war das? Sie sagen gerade, die Leute, die dort arbeiten, den Gehaltscheck kriegen, verschließen sehr häufig auch die Augen vor den Problemen, die es ja durchaus gibt. Sie selber, das klingt so an dem Film, haben die aber auch manchmal ein bisschen verschlossen und gesagt, ich wollte nicht sehen, was eigentlich so offensichtlich war. Wie kann man das ausblenden?
Für uns, wenn wir diesen Film sehen und diese Zerstörung in diesem Film sehen, es ist natürlich total offensichtlich. Es ist total schrecklich. Ich erinnere mich, das allererste Mal, als ich an diesen Ort gekommen war, wusste ich nicht mehr, ob ich überhaupt noch auf dem Planeten Erde mich befinde. Nur es ist leider Gottes tatsächlich eine menschliche Kondition, dass wenn man in den absolut abnormalsten Zuständen ist, nach einer Weile das tatsächlich als Normalität annimmt. Und das war bei sehr vielen Menschen dort so, eben aufgrund des Geldes. Für mich war es interessant, das an mir selbst zu beobachten. Ich musste mich dann immer wieder selbst ins Lot bringen und dann diesen Blick sozusagen neu ausloten beziehungsweise wieder Schritte zurückgehen. Und das war, glaube ich, das Schwierigste. Einerseits diesen unterschiedlichen Menschen auch gerecht zu werden, andererseits aber diese Zerstörung und dieses furchtbare Umweltverbrechen, das dort geschieht, nicht auszublenden. Und das war für mich, glaube ich, die größte Herausforderung.
Ganz am Ende des Films drehen Sie, wie Sie fliehen vor einem wahnsinnigen Feuer, das die ganze Stadt ergriffen hat. Spätestens da sollte man denken, jetzt hat aber jeder kapiert, das ist nicht gut, was hier so abläuft. Aber da gibt es immer noch Robbie, ihren Oil-Sense-Promoter, der dann sagt, ja gut, hier an der Stelle baue ich mein Haus wieder auf, ist jetzt abgebrannt, aber alles weiter wie bisher. Das muss man auch können, oder?
Ja, das muss man auch können. Also für Robbie ist es, glaube ich, auch der einzige Ort, an dem er sozusagen diese Publicity bekommt, die er gerne hat für sich, die er gerne für sich in Anspruch nimmt. Ich glaube, das ist für ihn zu Hause. So ganz habe ich das nicht verstanden, weil er selbst nicht mal für die Ölfirmen arbeitet. Es sind aber tatsächlich nach diesem Brand 25.000 Menschen nicht zurückgekehrt. Aber trotzdem geht es weiter. Es hat sich nichts geändert. Dieser fast schon biblische, extrem große Waldbrand, das war ja ungeheuerlich, hat nichts bei den Menschen verändert.
Was hat das bei Ihnen verändert, wenn Sie jetzt zurück in Deutschland sind? Gucken Sie jetzt auf jeden SUV-Fahrer mit kritischem Blick oder zucken mal kurz zusammen, wenn Sie von Freunden hören, dass Sie übers Wochenende nach Venedig fliegen?
Ja, tatsächlich, ja. Also der Film hat bei mir tatsächlich, was mein eigenes Leben angeht, sehr, sehr viel verändert. Ich fahre kein Auto mehr, ich fahre nur noch mit der Bahn, mit dem Rad hier in der Stadt. Wir kaufen keine Dinge aus dem Supermarkt. Wir gehen auf den Markt. Wir versuchen, möglichst wenig Müll zu produzieren. Und das hat sehr viel bei mir ausgelöst, ja.
Und die Fridays for Future-Bewegung, die jungen Menschen weltweit, ist das was, womit Sie gerechnet hätten, als Sie den Film gedreht haben? Da hat sich vielleicht nichts verändert, aber das Bewusstsein verändert sich ja vielleicht doch, oder?
Ich hoffe es. Also ich bin ja unglaublich glücklich, dass Fridays for Future unseren Film unterstützt, werden auch bei den verschiedenen Terminen zugegen sein. Und als ich den Film gedreht habe, gab es das natürlich noch gar nicht. Also Fridays for Future war zu dem Zeitpunkt überhaupt noch gar kein Thema. Und als jetzt plötzlich Greta Thunberg als Einzelkämpferin sich für diesen Planeten eingesetzt hat und so viele junge Menschen ihr folgen und einfach das nicht mehr hinnehmen wollen, das macht mich unglaublich glücklich. Und es macht mich glücklich, dass Fridays for Future diesen Film unterstützt. Und für mich persönlich bedeutet das mehr als alle Preise, die wir bekommen haben, weil es ist für mich, wie soll ich das ausdrücken? Ich habe das Gefühl, dass dieser Film nicht umsonst gemacht worden ist.
Sagt die Regisseurin Jasmin Herold im Corso-Gespräch. Sie tourt derzeit mit ihrem Film Dark Eden durch die Programmkinos. Ab dem 11. April kommt er offiziell an den Start. Wir haben noch länger mit ihr gesprochen, unter anderem darüber, was sie davon hält, dass Promis wie Jane Fonda vor Ort auftauchen und wie stark die indigene Bevölkerung von den Umweltkatastrophen betroffen ist.